Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Schlagzeilen: Bessere Ausbildung. In der Schweiz gehen immer mehr Junge immer länger zur Schule, sagt eine Studie. Mit verstärkten Mitteln gegen den Feuerbrand. Der Ständerat will längerfristig auch Gentechnik einsetzen. So volle Auftragsbücher wie schon lange nicht mehr. Die Schweizer Industrie hat ihre Produktion markant gesteigert. Trotz beruhigenden Worten der Regierung. In Großbritannien bleiben viele Kunden der Hypobank Northern Rock skeptisch. Im Tagesgespräch die Verwahrung von gefährlichen Straftätern oder die Not der Politiker, den Volkswillen zu respektieren, ohne die Menschenrechte zu verletzen. Es diskutieren die Nationalräte Daniel Fischer und Rudi Eschbacher um 13 Uhr auf DRS1. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Thomas Kühnzi.
Immer mehr Menschen bilden sich nach der obligatorischen Schule weiter. Das zeigt ein Bericht der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Auch in der Schweiz steigt die Ausbildungsdauer. Barbara Wittmer.
Bei der Hochschulbildung lag die Schweiz jahrelang am Schwanz der OECD-Länder. Inzwischen hat sie deutlich aufgeholt und den Anteil von Hochschulabsolventen stark gesteigert, von 10 auf inzwischen 27%. Der Zuwachs ist vor allem auf die Fachhochschulreform zurückzuführen. Zahlreiche Ausbildungsgänge wurden in den letzten Jahren auf Fachhochschulniveau aufgewertet. Trotz dieser Fortschritte, in der Schweiz gibt es im OECD-Vergleich immer noch relativ wenig Hochschulabsolventen. Besser ist die Quote im Sekundarschulbereich 2. Dazu gehören Berufs- und Maturitätsabschlüsse. 90% aller jungen Erwachsenen verfügen in der Schweiz über diese Qualifikation. Im OECD-Durchschnitt sind es lediglich 82%. Wem eine solche Grundausbildung fehlt, hat deutlich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb lohnt es sich, in diese Basisqualifikation zu investieren. In den letzten Jahren haben sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Berufs- und Hochschulbildung allmählich verkleinert. In der Schweiz sind Frauen in den mathematisch-technischen Ausbildungen aber immer noch deutlich untervertreten, bemängelt die OECD.
Barbara Wittmer. Der Bundesrat ist bereit, im Kampf gegen den Feuerbrand im Schweizer Obstbau sämtliche Maßnahmen in Betracht zu ziehen. So soll eine 500.000 Franken für die Forschung eingesetzt werden. Auch gentechnische Forschung sei zugelassen, erklärte Bundesrätin Leuthard. Geprüft werde ebenfalls der heute verbotene Einsatz von Antibiotika zur Bekämpfung des Feuerbrands. Die Schweizer Milchproduzenten haben sich mit den Milchverarbeitern über mögliche Preiserhöhungen geeinigt. Wie der Verband der Milchproduzenten mitteilt, kann der Preis, den die Bauern erhalten, um 6 Rappen pro Kilo Milch steigen. Der Verband spricht von einem substanziellen Schritt. Die Milchverarbeiter können die Preiserhöhung nach eigenem Gutdünken und in mehreren Schritten vornehmen. Die Freiburger Cremo hat als erster Verarbeiter bereits beschlossen, die Erhöhung am 1. November in einem Schritt vorzunehmen. Mit den übrigen Unternehmen müssten die Details noch ausgehandelt werden, hieß es weiter. Die Schweizer Industrie hat ihr Wachstum im zweiten Quartal dieses Jahres weiter beschleunigt. Die Auftragsbücher sind so voll wie seit Jahrzehnten nicht mehr, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Die Produktion erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 9,8%, der Umsatz stieg um 10,6%. 4 ehemalige Direktoren der Krankenkasse KBV kommen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Winterthur wirft ihnen Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung und Geldwäscherei vor. Die 4 Kader der KBV führten laut Anklage über 2000 fiktive Versicherte in den Büchern. So sei es ihnen gelungen, über 27 Millionen Franken unrechtmäßig abzuzweigen. Auf die Spur des mutmaßlichen Delikts kam das Bundesamt für Sozialversicherung bei einer Revision, worauf die 4 Direktoren verhaftet wurden. Die Krankenkasse KBV geriet wegen der Affäre in finanzielle Schwierigkeiten, von denen sie sich nicht mehr erholte. Die Krankenkasse wurde schließlich von der Helsana übernommen. Der Aktienkurs der britischen Hypothekenbank Northern Rock ist erstmals seit Tagen wieder gestiegen. Auch bei anderen Hypothekenbanken, die von der Finanzkrise betroffen sind, haben die Kurse zugelegt. Dies, nachdem die britische Regierung zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen hatte. Sie hatte sich bereit erklärt, sämtliche Sparguthaben bei der angeschlagenen Bank zu garantieren. Trotzdem bleiben viele Bankkunden misstrauisch. Sie standen heute Morgen erneut Schlange, um ihre Konten aufzulösen. Die Hypothekenbank Northern Rock war im Zusammenhang mit der Krise auf dem US-Hypothekenmarkt in einen finanziellen Engpass geraten. In Nepal haben die Maoisten die Übergangsregierung verlassen und damit eine Staatskrise ausgelöst. Die Maoisten und der Ministerpräsident konnten sich nicht über die Zukunft der Monarchie einigen. Die Maoisten hatten ab Mitte der 90er Jahre während rund 10 Jahren gewaltsam versucht, die Monarchie zu stürzen. Erst letztes Jahr kam es zu einem Waffenstillstand und die Maoisten waren bereit, sich an einer Übergangsregierung zu beteiligen. Mit einem Großaufgebot von Kontrolleuren will China die Qualität und Sicherheit seiner Produkte verbessern. Fast 190.000 Inspektoren überprüfen zurzeit rund 370.000 Unternehmen im ganzen Land, wie die Behörden in Peking mitteilten. Die Kontrollen sind Teil einer groß angelegten Aktion der chinesischen Regierung gegen gefährliche oder gefälschte Produkte. In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Skandalen um teils giftige Produkte aus China gekommen, insbesondere Spielzeug. Die EU hat China in diesem Zusammenhang mit einem Einfuhrverbot gedroht. Der Ölpreis ist erstmals auf mehr als $81 gestiegen. Ein Fass Rohöl kostete im Handel in Singapur $81.12. Analysten nennen als Grund für den Preisanstieg die Angst der Investoren, dass Öl im kommenden Winter knapp werden könnte.
Soweit die Nachrichten und so geht's hier gleich weiter. Ist es eine wirkliche Sparinitiative oder vielleicht eher eine Mogelpackung? Der Nationalrat diskutiert über die SVP-Initiative für tiefere Krankenkassenprämien. Der Ständerat rückt dem Feuerbrand zu Leibe und beschließt längerfristig den Einsatz von Gentechnik. Dann eher wenig Hochschulabsolventen, eine höhere Akademikerquote würde der Schweiz guttun, meint die OECD. Peinlich für den früheren Schatzkanzler. Die Schieflage der Northern Bank holt in Großbritannien auch den Regierungschef ein. Ein schmutziges Geschäft. Im Auftrag der US-Regierung führen im Irak auch tausende private Sicherheitsleute Krieg. Ein ganz kleiner bei den ganz Großen. Rosenborg Trondheim, der kleine Norweger Club, spielt fast immer in der Champions League mit. Warum wir eigentlich nicht? Und eine heiße Kartoffel. Der Nationalrat will die Verwahrung zwar durchsetzen, aber ohne vor die Menschenrechtshüter zitiert zu werden. Im Tagesgespräch diskutieren der Grüne Daniel Fischer und Rudi Eschbacher von der EVP. Die Krankenkassenprämien und die hohen Kosten im Gesundheitswesen haben einmal mehr im Nationalrat viel zu reden gegeben. Anlass zur Diskussion war am Vormittag die Volksinitiative der SVP für tiefere Krankenkassenprämien. Nationalrätinnen und Nationalräte diskutierten engagiert darüber, ob die Initiative hält, was sie verspricht. Die Mehrheit kam zum Schluss, dass die Initiative untauglich ist und lehnte sie ab, sprach sich aber auch für mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen aus. Aus dem Bundeshaus Patrick Wülser.
Weihnachten mitten im Herbst, das hätte manche Familie in diesem Land, wenn sich die SVP-Initiative für tiefere Krankenkassenprämien umsetzen ließe. Um 20% sollen die Prämien gemäß Initiative sinken. Und das sei dringend nötig. Viele Menschen in diesem Land wüssten nicht mehr, wie sie ihre Prämien bezahlen sollen, sagte SVP-Nationalrat Marcel Scherr. Wenn man die Prämien um 20% senken will, entspricht das rund 3 Milliarden Franken. Er erklärte, wie man die einsparen könnte.
Was will die Initiative? Sie will eine solide und leistungsfähige Grundversicherung, die auch den Namen Grundversicherung verdient. Ohne Luxus und ohne leistungsfähige und ohne übertriebene Leistungskatalog bis zur kostenfreien Drogenabgabe, bis zur Schönheitsoperation in besonderen Fällen. Eine Grundversicherung muss den Schutz der Bevölkerung von finanziellen Folgen durch Krankheit abdecken.
Die neue SVP-Grundversicherung will Schmerzen lindern, heilen und die Menschen reintegrieren. Für die Mehrheit des Nationalrats ein zu rudimentäres Angebot. Eine solche Einschränkung der Grundversicherung führe zu einer Zweiklassenmedizin, erklärte Nationalrat Hugo Fasel im Namen der Grünen-Fraktion.
Die Initiative für tiefere Krankenkassenprämien ist ein totaler Etikettenschwindel. Mit dieser Initiative werden für die Versicherten die Prämien nicht gesenkt, sondern gerade das Gegenteil. Die Versicherten müssen, wenn sie die gleichen Versicherungsleistungen versichern wollen, wesentlich mehr bezahlen, als das sie bisher bezahlt haben.
Wer nämlich weiterhin am medizinischen Fortschritt teilhaben wolle, brauche in Zukunft eine Zusatzversicherung und die könnten sich nicht alle leisten. Gestrichen würden aus der Grundversorgung übrigens nicht nur die Heroinabgabe, sondern insbesondere die Präventivmedizin, also die Gesundheitsvorsorge oder die Mutterschaft, inklusive allen gynäkologischen Untersuchungen während der Schwangerschaft. Grüne, SP, CVP und FDP lehnten die Initiative ab. Angenommen wurden dagegen vor wenigen Minuten ein Gegenvorschlag der Kommission. Dieser möchte die Grundversicherung nicht einschränken, sieht aber mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem vor. Stichworte dazu wären die Vertragsfreiheit der Ärzte, das heißt, dass Krankenkassen nicht mehr automatisch mit jedem Arzt abrechnen müssen, sondern die Zusammenarbeit an Qualitäts- und Kostenkriterien binden können. Ein anderes Wettbewerbselement wäre die freie Spitalwahl, das heißt, auch jeder grundversicherte Patient kann frei wählen, in welchem Spital er sich operieren lassen will. Das Geschäft geht nun zurück in den Ständerat.
Der Feuerbrand hat in der Schweiz dieses Jahr gewütet, wie schon lange nicht mehr. Ganze Plantagen wurden zerstört und mit ihnen auch die Einkommen von Obstbauern. Der Ständerat ist der Meinung, dass Genforschung die Lösung gegen den Feuerbrand sein könnte. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Genforschung gegen Feuerbrand, wie funktioniert das? Deres Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Vollumfänglich auf Gentechnik zu setzen, das würde bedeuten, dass der Konsument eines Tages gentechnisch veränderte Äpfel im Laden vorfindet. Dieses Ziel haben die Forscher bis anhin noch nicht im Visier. Bis jetzt kommt die Gentechnik erst als eine Art Hilfsmethode bei der konventionellen Zucht zum Einsatz. Etwa an der Forschungsanstalt des Bundes Agroscope Changin-Wädenswil.
Die Gentechnik beschleunigt dies bereits,
sagt der Agronome Markus Bünter und erklärt das entsprechende Verfahren so.
Zuerst werden die Resistenzgene bestimmt und dann suchen wir in den Neuzüchtungen, ob diese Gene in Jungpflanzen vorhanden sind oder eben nicht.
Es werden also keine Gene verpflanzt, sondern nur mit gentechnischen Methoden untersucht, ob eine normal gezüchtete Pflanze die gewünschten natürlichen Resistenzgene aufweist oder nicht. Der Ständerat will nun aber mehr, nämlich dass auch das Verpflanzen von Genen in der Schweizer Forschung vorangetrieben wird. So ließe sich die Züchtung nämlich noch stärker beschleunigen und vermutlich wären auch die Resultate besser, sprich der Schutz vor dem Feuerbrand wäre dauerhafter, als es heute mit konventioneller Züchtung erreicht werden kann. Der Bund ist jedoch zurückhaltend. Die Akzeptanz für gentechnisch veränderte Äpfel und Birnen in der Bevölkerung sei zu gering. Die Forschung gegen Feuerbrand an sich, die wolle der Bund aber fördern, heißt es. Ebenfalls Thema im Ständerat war der Einsatz des Antibiotikums Streptomycin gegen den Feuerbrand. Die entsprechende Motion wurde aber zurückgezogen, denn der Bund prüft zurzeit bereits ein konkretes Gesuch. Die Herstellerfirma von Streptomycin hat Ende Juli ein solches eingereicht. Bis Ende Jahr soll der Entscheid voraussichtlich vorliegen. Bis dahin muss der Nutzen für die Landwirtschaft gegen die medizinischen Risiken abgewogen werden. Mediziner warnen nämlich schon lange vor einem vorschnellen Einsatz des Antibiotikums, denn das Streptomycin in der Landwirtschaft könnte die Entwicklung resistenter Krankheitserreger in der Medizin fördern. Dabei geht es nicht nur um das Antibiotikum Streptomycin selbst, das heute vor allem bei Tuberkulosepatienten eingesetzt wird. Nein, eine ganze Klasse von Antibiotika, die sogenannten Aminoglykoside, wären ebenfalls betroffen, sagt die Infektiologin Katrin Mühlemann vom Berner Inselspital.
Diese Aminoglykoside, Die verwenden wir praktisch täglich zur Behandlung von Infektionen. Zum Beispiel bei einer Blutvergiftung oder bei einer schweren Lungenentzündung oder auch im Rahmen einer schweren Infektion nach einem chirurgischen Eingriff.
Absolut gegen den Einsatz von Streptomycin sind die Mediziner aber nicht. Man müsse jedoch Nutzen und Risiken genau abwägen. Ob Streptomycin oder Gentechnik, so viel ist klar. Gegen den Feuerbrand gibt es kein Allheilmittel. Die verursachenden Bakterien sind sehr wandlungsfähig und ausrotten lassen sie sich wohl nicht mehr.
In der Schweiz gibt es im internationalen Vergleich immer noch relativ wenig Hochschulabsolventinnen und Absolventen. Die Schweiz würde aber von einer höheren Akademikerquote profitieren. Das sagt also der Bericht der OECD aus. Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion, inwiefern ist es denn ein Nachteil für die Schweiz, wenn sie vergleichsweise wenig Hochschulabsolventinnen und Absolventen hat?
Zukunftsträchtige Branchen wie Banken, Pharmaindustrie, Maschinenindustrie sind darauf angewiesen, dass sie genügend Fachleute, die breit ausgebildet sind, finden. Sonst droht ihnen ein Wettbewerbsnachteil. Also aus Sicht der Unternehmen ist es sicher ein Nachteil, wenn wir relativ wenig Universitätsabgängerinnen und Abgänger haben. Es ist auch aus Sicht der Arbeitnehmenden ein Nachteil, weil sie wollen ja auch hochqualifizierte Arbeitsplätze besetzen können. Und wenn zu wenig Leute hohe Abschlüsse machen, droht ihnen die Konkurrenz aus Europa. Sie ziehen dann den zweiten, weil die Europäerinnen und Europäer können dank den bilateralen Verträgen auch in die Schweiz ziehen.
Jetzt sagt ja die Studie aber auch, dass sich die Situation doch auch ein bisschen verbessert hat. Wo hat sie sich verbessert?
Ja, jahrzehntelang lag die Schweiz sehr weit hinten im Vergleich mit anderen Industrieländern. Nur etwa 10% machten wirklich einen Hochschulabschluss. Inzwischen sind wir bei 27% gelandet. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Fachhochschulen reformiert wurden. Viele Berufslehrgänge wurden aufgewertet. Da macht man den Abschluss jetzt eben an der Fachhochschule, hat damit auch einen Hochschulabschluss. Deshalb konnte die Schweiz in den letzten Jahren auch rasant aufholen. Nach wie vor gut steht die Schweiz da im Bereich Sekundarstufe 2, also bei den Berufsabschlüssen und bei den Maturitäten. Immer noch fast 90% haben einen solchen Abschluss. Das ist viel im Vergleich zur OECD.
Und wo besteht Nachholbedarf? Wo ist es am dringendsten?
Nachholbedarf ortet die OECD vor allem auch im Bereich der mathematisch-technischen Berufe, da fehlen Fachleute, hört man auch immer wieder Klagen von Seiten zum Beispiel der Maschinenindustrie, die keine Ingenieure oder zu wenig Ingenieure finden. Und die OECD hat hier auch festgestellt, dass die Schweiz weit unterdurchschnittlich ist, verglichen mit anderen Ländern, was den Frauenanteil in diesen Berufen betrifft. Deshalb sollte die Schweiz mehr investieren in mathematisch-technische Ausbildung bei den Mädchen, auf dass die dann auch vermehrt solche Berufe ergreifen und damit das ganze Potenzial der Erwerbsbevölkerung wirklich ausgeschöpft werden könnte.
Mehr Mathematikerinnen braucht das Land. Das waren Informationen von Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion. Wenig ist dem neuen britischen Premier Gordon Brown erspart geblieben in den ersten 3 Monaten im Amt. Der Versuch von Terroranschlägen, große Überschwemmungen, Viren, die aus einem staatlichen Labor entwichen sind und jetzt eine Bank, die praktisch pleite ist. Die langen Schlangen vor der britischen Hypobank Northern Rock werfen auch Fragen zur britischen Finanzpolitik auf. Und genau für diese war Brown als Finanzminister in den letzten 10 Jahren verantwortlich. Martin Aliot.
Es war eine typisch britische Krise. Diszipliniert standen die nervösen Sparer in langen Schlangen unter ihren Schirmen. Handgreiflichkeiten blieben die Ausnahme. Aber was als amerikanische Hypothekenkrise begann, verwandelte sich gestern in politisches Donnergrollen in Europa. Denn die Zweifel an der Solidität des britischen Bankensektors kratzten am Lack von Premierminister Gordon Brown. Er war ja 10 Jahre lang der Architekt der britischen Wirtschaftspolitik, der Garant von Wachstum, Vernunft und steigenden Immobilienpreisen. Der Umstand, dass Brown nun nicht mehr im Schatzamt, dem Finanzministerium, sitzt, sondern im Premierministeramt, tut nichts zur Sache, denn der amtierende Schatzkanzler Alistair Darling ist bloß Browns Stellvertreter auf Erden. Im Gegensatz zum Krisenmanagement gegen Terror, Hochwasser und Seuchen blieb der Chef diesmal allerdings im Hintergrund und schickte seinen Darling an die Front. Der musste gestern Abend die Kehrtwendung vollziehen und sämtliche Spareinlagen bei Northern Rock mit einer Staatsgarantie zementieren. Die Bank of England, die britische Zentralbank, pumpte heute Morgen zusätzliche Mittel in die Geldmärkte und verabschiedete sich damit von ihrer bisher gepflegten Strenge. Für Northern Rock und andere Hypothekenbanken ist damit das Schlimmste vorerst ausgestanden. Die Börsenkurse steigen wieder. Aber noch immer stehen Kundinnen vor den Filialen von Northern Rock. Es ist zu befürchten, dass wesentlich mehr Spargelder abgeflossen sind als die geschätzten 3 Milliarden Pfund, was nur etwa einem Achtel aller Einlagen entspräche. So oder so, das kostbarste Kapital einer Bank, das Vertrauen, ist wohl für immer verscherzt und Northern Rock wartet auf einen barmherzigen Käufer. Für Gordon Brown indessen ist diese Krise noch längst nicht ausgestanden. Wenn Hypotheken teurer werden und Häuserpreise sinken, werden die Briten erfahrungsgemäß quengelig, denn es geht ans Eingemachte. Die britischen Haushalte haben sich in den letzten Jahren regelrecht mit günstigen Konsumkrediten überfressen. Jetzt wird die Rechnung präsentiert. Es ist exakt 15 Jahre her, seit das britische Pfund in hohem Bogen aus dem europäischen Währungssystem flog. In jener Krise zerbröselte auch das Vertrauen in die Wirtschaftskompetenz der konservativen Partei, die damals die Regierungsgeschäfte führte und sich bis heute nicht von jenem Kollaps erholt hat. Es ist noch zu früh, um eine direkte Parallele zu Labour zu ziehen, aber allein der Gedanke an eine Reprise hat gestern Abend die Regierung zum drastischen Eingreifen gezwungen. Besorgte Sparer sind nicht die einzigen, die zur Panik neigen. Gordon Browns Traum von einem eigenen demokratischen Mandat ist gestern geplatzt. Die fiebrigen Spekulationen über eine vorzeitige britische Neuwahl sind verflogen. Sie lösten sich in den langen Schlangen besorgter Sparer in Wohlgefallen auf.
Für einen Wirtschaftszweig in der im Irak eine Goldgrube. Für die großen internationalen Sicherheitsfirmen. Eine von ihnen hat sich jetzt aber in Irak massive Probleme eingehandelt. Angestellte der US-amerikanischen Firma Blackwater haben am Sonntag in Bagdad 8 unbewaffnete Iraker erschossen. Die irakische Regierung hat Blackwater daraufhin die Lizenz entzogen. Irene Meyer über die ebenso zentrale wie fragwürdige Rolle der privaten Söldner in Irak.
Marty Strong ist der Vizepräsident von Blackwater und er stellt die Dinge so dar.
A convoy with our people protecting a principal US citizen was attacked first by a large explosive device.
Ein amerikanischer Botschaftskonvoi sei angegriffen worden und die Sicherheitsleute von Blackwater hätten zurückgeschossen, um die Insassen des Konvois zu schützen. Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Sean McCormack, kündigt eine Untersuchung an und vergisst nicht, die Söldner von Blackwater zu loben für ihre Arbeit. Dank ihnen könne ein amerikanischer Botschafter in Bagdad überhaupt arbeiten und überleben. Äußerungen, die dem irakischen Premier Nouri al-Maliki die Zornesröte ins Gesicht treiben. Maliki bezeichnet den Vorfall von Mansour als ein Verbrechen, das geahndet werden müsse, als kaltblütigen Mord an irakischen Zivilisten. Gleichzeitig verbietet er Blackwater, der größten privaten US-Sicherheitsfirma, weiterhin im Irak zu operieren. Er will sie aus dem Land werfen. Dagegen wird sich die amerikanische Regierung wohl mit allen Mitteln wehren, denn diese privaten Söldner spielen eine sehr zentrale Rolle im Irakkrieg und eine äußerst fragwürdige. Der Amerikaner Jeremy Scahill hat ein Buch über Blackwater geschrieben. Er schätzt die Zahl dieser Söldner und privaten Sicherheitsangestellten, die von der amerikanischen Regierung bezahlt werden, auf insgesamt 180.000. Und ein Teil davon, mehrere 10.000, verübten die schmutzige Arbeit. Scahill geht so weit, dass er sagt, die regulären US-Truppen seien der Juniorpartner in diesem Krieg.
Right now in Iraq, private personnel on the US government payroll outnumber.
Da Präsident Bush keine Koalition der Willigen mit Armeen anderer Länder habe bilden können, habe er den Krieg wesentlich in private Hände solcher Firmen gegeben. Das werfe sehr große ethische, moralische und juristische Fragen auf. Denn diese Söldner operierten in einem grenzenlosen Aktionsgebiet, vom Wiederaufbau über den Schutz amerikanischer Repräsentanten bis zu militärischen, taktischen und logistischen Aktionen. Viele Jobs, auch schmutzige, die üblicherweise die reguläre Armee in einem Krieg verrichte, würden im Irak von ausländischen Söldnern getan. Outsourcing nenne man dies oder die Privatisierung des Krieges. Diese Söldner, die im Tag bis zu $600 verdienten, würden nie zur Rechenschaft gezogen, sagt Jeremy Scohill.
The mercenary component of that private sector involvement has been totally unaccountable.
Wie kommt es, dass Zehntausende solcher Söldner aktiv sind im Irak und wir von keiner einzigen Strafverfolgung hören, fragt Scohill.
How can you have tens of thousands of mercenaries operating in Iraq?
Laut irakischen Quellen existiert immer noch ein Erlass der amerikanischen Besatzungstruppen aus dem Jahr 2004, der den Sicherheitsfirmen und ihren Leuten Immunität garantiert. Es seien mehrere Fälle bekannt, in denen Blackwater-Leute Zivilisten getötet hätten, unter anderem den Leibwächter des irakischen Vizepräsidenten, sagt Jeremy Scohill.
We've seen numerous reports over the years of Blackwater contractors opening fire on Iraqi vehicles, in some cases killing.
Aber offiziell wäre dies von der amerikanischen Regierung alles totgeschwiegen, sagt der Autor des Buches Blackwater, Jeremy Scohill.
Die Fußballfans fiebern dem Abend entgegen. Heute startet die Champions League. Und wieder ist kein Schweizer Club dabei, wieder profitieren keine Schweizer vom Geldsegen der millionenschweren Liga. Ganz anders in Norwegen. Rosenborg Trondheim kickt erneut um das große Geld. Dies, obwohl es dort vergleichbar viele lizenzierte Spiele gibt. Stellt sich die Frage, was machen die Norweger besser als unsere Spitzenclubs? Sportredaktor Reto Held.
Grund Nummer eins für den Erfolg von Rosenborg Trondheim ist eine gewisse Gelassenheit. Das sagt Rune Bratzett, ehemaliger Weltklasseverteidiger bei Werder Bremen und jetzt Manager bei Rosenborg Trondheim.
Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier in Rosenborg, das Leben geht ganz normal weiter, egal gegen wen wir spielen.
Konkret heißt das Geheimtrainings, Spezialtrainingslager, Spiele, die verschoben werden, damit man sich in Ruhe auf die wichtigsten Spiele der Saison vorbereiten kann. All das gibt es bei Rosenborg nicht.
Es langt, wenn man am gleichen Tag daran anfängt zu denken. Natürlich muss der Trainer sich vorbereiten, um welche Gegner kommen und wie die spielen. Aber die Spieler müssen nicht so viel Energie verschwenden. Das ist nicht gut.
Eine Erkenntnis, die nicht unbedingt neu ist im Fußball. Genau gleich wie die beiden nächsten Erfolgsfaktoren, die Rune Bratzett beschreibt. Einerseits brauche es den absoluten Glauben an den Erfolg.
Wir haben ja Milan geschlagen, Real Madrid geschlagen und normalerweise sollte das nicht möglich sein für einen kleinen norwegischen Verein. Aber wenn man daran glaubt, kann man unheimlich viel erreichen.
Vor allem, wenn man andererseits auch noch einen weiteren Wert großschreibt. Kontinuität.
In jedem Bereich, im Führungsbereich, im Trainerbereich, nicht so viel ändern. Die müssen einen Plan haben, eine Kultur entwickeln auf mehrere Jahre. Das ist unser Geheimnis.
Das wiederum eigentlich gar keines ist. Und trotzdem ist es kein Zufall, dass Rune Bratzett seit 13 Jahren Manager dieser Mannschaft ist. Und auch nicht, dass die einzigen beiden Vereine, die das in den letzten Jahren in der Schweiz umgesetzt haben, je zweimal Meister wurden. Trotzdem qualifizierten sich Zürich und Basel in dieser Zeit nie für die Champions League. Auch weil sie einen Vorteil nicht haben, über den Rosenborg zweifelsohne verfügt. Norwegen spielt eine Sommermeisterschaft, das heißt, es gibt keine Sommerpause und im August, wenn die Qualifikationsspiele für die Champions League sind, ist Rosenborg eingespielt und voll im Rhythmus.
Das ist natürlich richtig, dass wir weiter sind als unsere Gegner. Das hilft natürlich, das ist kein Zweifel.
Genau, gleich wie die Tatsache, dass Rosenborg über Jahre seine besten Spieler halten konnte. Zwei Faktoren, die die Schweizer Clubs nur bedingt beeinflussen können. Trotzdem macht das Beispiel Rosenborg-Trondheim durchaus Mut für den Schweizer Fußball.
Reto Held, heute Abend wird also angekickt.